Ladies and gentlemen, life on tape from Germany, the one and only Box Podcast.
Hallo und herzlich willkommen zum Box Podcast Ausgabe 286. Es ist der 14.03.2021. In der heutigen Folge sind mit dabei die Samira.
Hallo.
Und ich, der Robert, seid gegrüßt. Wir beginnen unsere heutige Folge mit dem Rückblick aufs vergangene Boxwochenende.
Der Box-Podcast Rückblick aufs vergangene Wochenende.
Und da fangen wir an mit einer Fightcard in England. Die fand am Freitag, den 12. März statt. Die war im Bolton Whites Hotel in Bolton, Lancashire. Und da war eine Veranstaltung von MTK Global, die auf ESPN Plus übertragen wurde. Im Hauptkampf war Lewis Crocker im Weltergewicht gegen Dennis Ilbay um den WBO-Europatitel. Samira, du wolltest den Kampf gucken, hast es aber leider nicht geschafft. Aber was sagt die Presse denn zu diesem Kampf? Ich sehe zum Beispiel die Fightcards hier mit einer einstimmigen Punktentscheidung. 97-93, 97-92, 99-90. Scheint ja nicht so toll gelaufen zu sein für Ilbay.
Ja, ich kann nur erstmal für alle sagen, die den Kampf noch schauen wollen, das können sie bei IFL-TV auf YouTube auf jeden Fall machen. Da ist der ganze Kampfabend kostenlos zu sehen. Ich habe es einfach aus Zeitgründen nicht geschafft, weil ich mich heute auf die DAZN-Card konzentriert habe. Und ja, da kann man einfach nicht dann am Morgen so viele Kämpfe genau schauen. Aber das hole ich noch nach. Ja, bei Ilbay, es war ja schon von vornherein klar, dass er da irgendwie als Außenseiter natürlich nach England geholt wird. Auch wenn der Gegner jetzt für uns noch nicht so bekannt ist. Er ist halt trotzdem ungeschlagen. Der soll aufgebaut werden. Und ich meine, Ilbay ist jetzt auch nicht dafür bekannt, dass er seine Gegner so ausnockt. Er hat eine K.O.-Quote von 40%. Das war dann auch sehr unwahrscheinlich, dass das passieren wird. Und nach Punkten, ja, also ich habe nur gelesen, dass er sich ganz gut präsentiert haben soll, aber das Ergebnis ist ja recht klar. Er ist ja auch in der dritten Runde einmal runtergegangen nach dem Körpertreffer. Das zerrt natürlich auch an den Punkten, ne? Das ist halt dann auch eine sehr klare Runde, die verloren ist. Und dann, da kann man ihm eigentlich nur noch wahrscheinlich gut zusprechen, dass er überhaupt das bis zum Ende halt noch geschafft hat, ne? Wenn du einmal runtergehst, kann auch sein, dass dann direkt vorbei ist. Das hat er sich wahrscheinlich sehr gut zurückgekämpft und dann halt das durchgestanden. Aber dass er da dann viel rausholt, das wäre schon eine große Überraschung gewesen. Aber ich freue mich trotzdem noch darauf, den Kampf zu sehen, weil das ja auch interessant ist, ne? Wenn sich deutsche Boxer im Ausland präsentieren. Zwar verlieren sie meistens, muss man ja leider so sagen. Ich wünsche es ihnen natürlich nicht, hoffe immer für den deutschen Boxer irgendwie. Aber es ist halt leider so, du wirst halt nicht als Sieger da verpflichtet. So, andersrum wäre es gewesen, wenn Ilbay den Kampf irgendwie in Deutschland veranstaltet hätte, ne? Aber das macht ja kaum noch jemand. Und dann ist der Ausgang halt meistens auch schon recht klar.
Das stimmt leider.
Ja.
Eine andere Card fand statt in Deutschland, wo wir gerade beim Thema sind, und die war in Hamburg im ECB-Box-Gym von der EC-Box-Promotion. Diese Card wurde übertragen auf Bild Plus oder Bild.de. Im Hauptkampf, auf der anderen Card waren Boxer wie Volkan Gokcek im Superleichtgewicht gegen Jakob Laskowski. Im Schwergewicht war Viktor Wickrist oder Viktor Faust, wie man ihn auch schmissig nennt, gegen Wilmar Vazquez, Michael Walisch gegen Naif Didier und Ali Ehrendemiresen gegen Jacek Christoph Piatek. Ursprünglich war ja also angedacht, dass er gegen Jacek Piatek boxt, aber er hat im Endeffekt dann gegen Nikola Milacic geboxt. Samira, was kannst du denn dazu sagen? Ist ja eigentlich auch ungewöhnlich, dass so ganz kurz spontan der Gegner gewechselt wird. Vor allem aus folgendem Grund.
Ja, der Grund ist auf jeden Fall sehr ungewöhnlich, sagen wir mal so. Sein eigentlicher Gegner Jacek Piatek wurde anscheinend verhaftet in Hamburg beim Spaziergang. Und die Bild hat dann getitelt, dass er irgendwie im Knast sitzt, weil laut Erol Ceylan Piatek offensichtlich gegen Bewährungsauflagen verstoßen haben soll und er hätte eigentlich 500 Euro als Bewährungsauflage zahlen müssen, weil er in Neuwied beim Fahren ohne Führerschein erwischt wurde. Und er hat die Strafe anscheinend nicht gezahlt und war nicht erreichbar. Und so wurde er jetzt bei einer Routinekontrolle von der Polizei verhaftet. Und ja, was eigentlich auch mehr als verwunderlich ist, man hat dann aber trotzdem am gleichen Tag irgendwie schon Ersatzgegner mit Nikola Milicic gefunden. Das ist also, keine Ahnung, ist eigentlich auch echt schwer, wenn der Gegner irgendwie kurz spontan ausfällt, dass man da direkt den nächsten am Start hat. Wer weiß, ob das nicht dann doch schon vorher ein bisschen klar war. Keine Ahnung, auf jeden Fall. Ich meine, ein Gegner kann ja auch nicht sofort anreisen eigentlich. Dann muss der ja schon da sein.
Ja, ich gut, der wohnt ja in Hamburg.
Ach so, der wohnt ja in Hamburg. Okay, dann.
Ist auch sogar in Hamburg geboren. Ist auch, ist auch ein Jaylan-Boxer gewesen. Oder ist ja, einer, keine Ahnung.
Stimmt, dann war er wahrscheinlich eh bereit. Aber ich meine, ist er dann auch nicht wirklich gut vorbereitet. Ist ja eigentlich auch dann kein. Also ist ja kein wirklicher Kampf dann, ne? So nimmst halt irgendeinen, der dann eh in Hamburg wohnt und dann machst du halt eine Veranstaltung. Also weißt du, was ich meine? Der ist halt überhaupt nicht dann in dem Mindset, dass er boxen soll. Ach stimmt, der war ja eh bei EC. Ja, ich habe mich schon gefragt, warum der Gegner, warum nicht mir sehr so bekannt vorkommt. Ja.
Aber mal ganz ehrlich, mit Jacek Piatek, einem Mann, der 47 Jahre alt ist, das davor das letzte Mal 2019 gegen Huenka Polat geboxt hat. Also bitte. Also das, auch selbst das ist jetzt kein Kampf gewesen, den die Welt gebraucht hätte. Also, muss man ganz einfach sagen.
Nee, ja, klar, der ist ja auch 47. Ich meine, ja, keine Ahnung. Oft sind ja auch dann, ja, manchmal gibt es da auch andere Sachen, die dann Kämpfe verhindern, weil die Gegner sich dann kurzfristig überlegen, dass ihnen das Geld dann doch nicht passt und so. Aber ja, auf jeden Fall. Aber ich meine, die ganze Card hat ja jetzt keinen wirklichen Kampf, der wirklich extrem einen fasziniert. Außer der Gegnername von Michael Wallisch. Knife Didier, weil der Name einfach nur geil ist.
Aber ja. Sonst. Aber das war jetzt auch nur eine Fightcard, um die Rekorde ein bisschen aufzuhübschen.
Genau, das war ja nichts Großes. Und ja, Viktor, die Ergebnisse stehen noch nicht bei Boxrec jetzt aktuell. Aber man hat, glaube ich, mitgekriegt, dass Viktor Faust über die Runden oder Viktor Wiechrist über die Runden gegangen ist. Und er wird ja auch immer als Klitschko-Klon bezeichnet, was ich auch ein bisschen lächerlich finde. Oder auch ein bisschen als, also ich meine, wer will gerne so bezeichnet werden, erst recht, wenn es auch gar nicht zutrifft. Also, ja. Ich weiß nicht, so jemand, der nicht mal seine Aufbaugegner hat er davor ausgenockt, aber oder jetzt aber dann nicht jeden klar dominiert, ist schwierig, ne? Wie soll das dann halt erst werden, wenn er weiter nach oben steigt, obwohl er natürlich technisch wirklich gut ausgebildet ist, aber ich denke einfach, dass dem der Punch fehlt, so auf jeden Fall, um ganz oben mitzuspielen. Das weiß ich nicht, da fehlt was.
Also man ist so wird meine gucken, Einschätzung. Ja, wir müssen gucken, wo die Reise hingeht.
Aber technisch war er natürlich der beste Boxer auf der Karte. So, das ist natürlich klar. So, das ist schon ein sehr gut ausgebildeter Boxer. Aber ich glaube nicht, dass er so eine Karriere haben wird wie einer der Klitschkos. Da lege ich mich einfach mal jetzt ganz klar fest.
Ich glaube, keiner wird noch mal eine Karriere wie einer der Klitschkos in Deutschland haben. Also das ist ja schon. Also die Karriere der Klitschkos ist schon allein eine alleinige Folge bei uns eigentlich wert. Dass wir nur über die Karriere von denen sprechen. Weil wenn du mal überlegst, wie sehr die beiden den deutschen Boxsport geprägt haben, in der Wahrnehmung, in Popularität, das ist schon Wahnsinn. Man muss kein Fan von denen sein, aber das muss man denen zugestehen und auch anerkennen.
Ja, das war ja auch nicht nur das Boxerische, das war ja komplett alles, so wie sie sich präsentiert haben. Ne? Die wurden einfach komplett perfekt aufgebaut und haben es halt später dann auch alleine weitergemacht. Und ich denke nicht, dass EC-Boxing das überhaupt kann. Das muss ich echt mal einfach so sagen. Die können das gar nicht. So, die haben dafür nicht die richtigen Leute.
Nicht die Mittel.
Nicht die Mittel, genau, leider auch nicht die finanziellen Möglichkeiten. Die laufen unter dem Radar auf Bild Plus, wo man einen Tag später das Event überhaupt nicht mehr sehen kann. Ich meine, wer kriegt es überhaupt mit, dass der geboxt hat, dass es den gibt? So, das muss man ja echt mal fragen. Dann, inwieweit kann der Deutsch so? Vielleicht einen Satz hat er jetzt gelernt. Ich meine, das gehört ja auch alles dazu. Wenn die Klitschkos für immer irgendwie nie Deutsch gelernt hätten, dann hätte das ihre Karriere wahrscheinlich in Deutschland auch sehr stark beeinflusst. Das muss man halt sagen. Das ist ja so ein Gesamtpaket, was
Vitali,
man da vermarktet.
Weißt du noch, damals an der Universität, wenn wir etwas Hunger hatten, hast du uns Blänis gemacht. Mit dicker Hefe und viel, viel saurer Sahne. Die waren grauenhaft.
Ja, früher haben die Boxer noch Milchschnittenwerbung gemacht, ne? Also ich sag ja nur, Susi Kantikian auch kurz danach. Heute sieht man die Boxer ja gar
Stimmt.
nicht. Also gar nicht mehr relevant. Auch Susi Kantikian boxt ja gar nicht mehr, außer bei Instagram oder so in kurzen Ausschnitte. Aber die waren ja so präsent einfach. Die waren bei Wetten, das, bei, wo waren die noch? Bestimmt auch bei Stefan Raab. Also
ja.
Das waren ja tausende TV-Auftritte, wo einfach die auch einem größeren Publikum präsentiert wurden. Und das passiert ja gar nicht. Außer, dass, glaube ich, Simon Zachenhuber jetzt bei Let's Dance tanzt, aber der Boxer ist selbst unter den Boxsportfans halt noch kein großer Name, aber ist auf jeden Fall schon mal wahrscheinlich ganz witzig für manche. Ich glaube, Arthur Abraham war da auch schon mal.
Bei Let's Dance?
Ja.
Echt?
Ich glaube, ja.
Ha.
Ja, aber ist jetzt keine Show, die ich so gucke, aber ich meine, um die wirklich kennenzulernen als Person, ist es halt immer auch besser, wenn du so eine Talkshow hast, wie vielleicht Wetten, das oder irgendwas oder Markus Lanz oder bei Beckmann. Die Klitschkos waren 100-mal bei Beckmann. Ich habe es auch immer geguckt und so, auch wenn der, finde ich, nie so ein gutes Verständnis vom Boxen hat, der immer so getan hat, als würden sie es nur Vollidioten machen.
Du musst bei Beckmann immer, musst du die Tonalität von einem Beckmann verstehen. Du musst sie einnehmen. Du musst wichtige Pausen machen bei deiner Punktuierung der Fragen. Und wichtig ist, du musst eine Geschichte erzählen aus dem Leben des Interviewgastes, kurze wichtige Pause und dann fragen, was macht das mit einem?
Ja, stimmt, das hat er oft gemacht, so ja, nach diesem Kampf. Aber man hat gemerkt, sein Herz hängt nicht so richtig am Boxen, so, sondern eher am Fußball oder an anderen Sportarten auf jeden Fall. Das hat er immer sehr deutlich gemacht, auf jeden Fall kam das mir immer so rüber mit seinen Fragen. Aber okay, die Situation hat sich geändert. Man kann, das Boxszene ist halt in Deutschland nicht mehr so relevant und im Endeffekt sagt es ja auch alles, wenn man sich jetzt die Kämpfe anguckt. Was läuft in Deutschland am Wochenende? Der Hauptkampf, Ali Ehren, die Miresen gegen Nikola Milacic und was läuft irgendwo woanders weltweit? Da laufen Leute wie Estrada gegen Chocolatito González, Cecilia Brekus gegen Jessica McCaskey. Das sind ja Planeten entfernt. Also das kann man ja wirklich schon gar nicht mehr vergleichen. Also da kommen wir gleich noch drauf zu sprechen. Aber das ist wirklich so, so weit voneinander entfernt. Das ist schon wie fast Hobbyboxen und Profiboxen. Eigentlich muss man das so krass sagen, weil das hat wirklich gar nichts mehr von der Leistungsfähigkeit miteinander zu tun, ohne dass ich das irgendwie jetzt beleidigen möchte oder so. Aber es ist einfach die Realität. Und deswegen bin ich auch immer so erstaunt, wenn Leute bei deutschen Veranstaltungen immer so schnell von Weltspitze reden. Ich glaube, die haben die Weltspitze halt noch nie gesehen. So, guckt euch mal die Weltspitze an, wie die boxen. So. Leider, also ich sehe niemanden in Deutschland, der mit der Weltspitze mithalten kann. Das muss ich wirklich mal so sagen. Es ist so. Niemand. Ja, sie können den Kampf machen, WM-Kampf, aber sie werden hundertprozentig verlieren. So. Es gibt gerade niemanden, der da mithalten kann. Außer vielleicht Kulkal zuletzt. Aber die verlieren halt trotzdem. Also mithalten auch gewinnen kann.
Wenn deutsche Boxer sich so darstellen, als könnten sie jeden schlagen und wären garantiert Weltmeister. Was macht das mit einem?
Naja, auf jeden Fall gibt es einem Selbstvertrauen, um überhaupt so eine Chance gleich anzunehmen. Wobei ich eher denke, dass das Geld da eher ausschlaggebend ist und dass die Boxer keine Ahnung vom Boxen haben, wenn sie wirklich denken, dass sie da große Chancen haben. Also natürlich versucht man dann trotzdem, das zu machen, weil man davon träumt, einmal eine WM-Chance zu haben. Aber diese Klassenunterschiede müssen sie sich eigentlich bewusst sein, weil du kannst nicht so viele Level hochsteigen irgendwie, wenn du da, selbst wenn du dich ein halbes Jahr auf sowas vorbereitest, die Voraussetzungen stimmen schon mal gar nicht. Es geht gar nicht. Niemals so. Das ist einfach was ganz anderes so. Aber nicht zu lange über diese Themen reden. Ich will mich ja hier nicht weiter echauffieren.
Wir haben ja noch zwei Karten, die wir kurz ansprechen. Und zwar eine sprechen wir kurz an. Das war dann die in den USA stattgefunden hat, im Mohegan Sun Casino in Uncasville, Connecticut. Da war eine Veranstaltung gewesen von Samson Boxing und der TGB Promotions. Da war im Hauptkampf David Benavidez gegen Ronald Ellis, hat er durch TKO in der 11. Runde gewonnen. Ja, was soll man groß zu dem Kampf sagen? Ich meine, Ronald Ellis, stabiler Mann, ja, muss man erstmal schlagen. aber war eine Pflichtaufgabe. Interessant war aber auch eine Fight Card, die in den USA stattgefunden hat, und die war in der American Airlines im American Airlines Center in Dallas, Texas. Dort kämpfte auf der Matchroom-Veranstaltung von Eddie Hearn Juan Francisco Estrada gegen Roman Gonzalez. Ein Kampf, der auf dem Papier schon mal sehr interessant ist. Aber auf der Undercard, eigentlich in meinen Augen so von der Ansetzung doch das deutlich interessantere Match, Jessica McCaskill traf im Rematch auf Cecilia Brekus, die ja, jetzt muss ich mal kurz überlegen, wann war das? 6 Monate um den Dreh?
Muss ich mal der kurz letzte Kampf, meinst du jetzt? Ja. Der letzte Kampf war am 15.08.2020.
Haben wir mal grob hochgerechnet. Doch schon etwas länger her. Wo sie ja sagenhaft Cecilia Brekus auch entthront hat. Ich meine, sie war ja, glaube ich, seit 2009 ungeschlagen Weltmeisterin. Hatte fast mit dem Rekord von Joe Louis gleichgezogen, auch wenn der Vergleich etwas hinkt. Aber auf dem Papier versprach der Kampf auf jeden Fall eine Menge Brisanz. Hat der Kampf das Versprechen gehalten?
Ja, auf jeden Fall. Also dieser Kampf war extrem sehenswert, gerade für das deutsche Boxen weltweit das Beste, was man sich, oder gehört mit zu den Besten, neben Katie Taylor, Chris Shields, was man sich so angucken kann. Aber ich war dann doch überrascht vom Kampfverlauf. Also ich habe Cecilia Brekus ja auch in der Vorschau schon mehr zugetraut und vor allen Dingen auch Verbesserungen so. Also irgendwie, ich meine, sie hat der Abel Sanchez in der Ecke, ne? Also ist jetzt auch kein unbekannter Name. Also sie wird sich schon da irgendwie bestmöglich drauf vorbereitet zu haben. Aber ich muss sagen, ich habe Cecilia Brekus noch nie so schwach gesehen. Also ich war ein bisschen geschockt so. Ich weiß nicht. Also natürlich hatte sie auch selten, oder ich habe sie auch ehrlich gesagt noch nie in einem Kampf gesehen mit so einer guten Gegnerin und wo sie dann so dominiert wurde, das muss ich echt sagen. Also Jessica McCaskill hat echt richtig geilen Stil, wenn man so auf aggressivere Boxerinnen steht. Die ist nach vorne gestürmt, aggressiv, hat Cecilia Brekus direkt unter Druck gesetzt, mit Schlägen getroffen, dann oft so zum Körper geduckt, dann die Rechte irgendwie, ständig auch Volltreffer, wo du dir denkst, was ist mit Cecilia Brekus? Sie hat ja noch nicht mal eine feste Deckung, so. Sie kassiert da eine hart und auch vor allen Dingen auch harte Hände hat die kassiert. So die ersten Runden, die waren bei mir irgendwie alle weg bis zur fünften, wo sie dann langsam so ein bisschen besser ihren Jab etablieren konnte, lang boxen konnte, weil das ist ja ihr Stil. Das war ihre einzige Überlebenschance, ne? Die auf Distanz zu halten, irgendwie da ihren Stil zu etablieren, aber sie hatte erhebliche Probleme. Also man hatte schon fast in der zweiten Runde so das Gefühl, dass Cecilia Brekus sich wegwünscht. Also ich will hier gar nicht sein, weil du dachtest so, die weiß gar nicht, was sie macht. Das ist wie wenn du stehst so und jemand kommt wie so eine Kampfmaschine auf dich zu und du bist so geschockt so. Du weißt gar nicht so, was mache ich jetzt so? Und dann die ganze Zeit den Jab lang, funktioniert nicht. Sie duckt sich runter und du kriegst die ganze Zeit harte Hände von außen. So, das war richtig krass so. Aber ja, in der siebten Runde kann man vielleicht sich noch streiten, weil Cecilia Brekus, sie wurde davor schon wegen Haltens manchmal so vom Ringrichter verwarnt. Und in der siebten Runde wurde ihr dann auch ein Punkt abgezogen, was natürlich dann auch ein paar Auswirkungen hat. Aber bei mir hatte sie die Runde halt auch nicht, obwohl es eine enge Runde war. Eine der wenigen engen Runden, würde ich sagen. Vielleicht 2 enge Runden, sechste, siebte waren bei mir eng. Ansonsten war es für mich echt ein ganz klarer Jessica mit McCaskill-Fight. Und sie hat einfach diesen Hunger gezeigt, diesen Willen, auch schon als sie reingelaufen ist. Irgendwie ihr Gesicht sah schon so aus, ja, ich will das Ding gewinnen und ich zeige ihr jetzt mal, dass sie in Rente gehen kann, so ungefähr. Und ja, ihr Coach Rick Ramos hat auch zum Beispiel in der letzten Runde so zu ihr in der Ringecke so, hat sie gefragt, you wanna change your life, also willst du dein Leben ändern? Now is the fucking time to do this, to do it. Und das ist, zeigt ja auch schon, ne, da bei denen ist halt noch so richtig Hunger und ja, Siegeswillen da. Und bei Cecilia Brekus hatte man immer so das Gefühl, so irgendwie kann sie nicht, aber irgendwie wirkt sie physisch auch komplett unterlegen. Sie kann die von sich gar nicht weghalten. Und Abel Sanchez hat ihr irgendwie auch hat mir das ein bisschen zu gut geredet in der Ecke. Auch in der 9. Runde hat er eine Ringansprache gemacht. Einfach so, ja, so ungefähr. Er hat ihr gar nicht gesagt, ja, du verlierst diesen Kampf, klar. So, du hast jede Runde verloren fast schon. So, sondern das war so, ja, mach vielleicht mal das, aber eigentlich ist ja in Ordnung. Jetzt musst du dir alles sichern. Dabei hat sie bei mir schon fast alles verloren. So, wo ich mir denke, da brauchst du eine ganz andere Ansprache. Ne? So, aber keine Ahnung, jeder Boxer braucht vielleicht auch was anderes. Ne? Manche müssen mit Samthandschuhen angefasst werden und andere brauchen so, müssen in den Arsch getreten werden, so ungefähr.
Arthur, du bist feige!
Nee, ein Sei Feigling. Ein Mann!
Genau. Aber so, ja. Das, was du gerade beschreibst, wirkt auf mich so ein bisschen wie dieser Tyson Fury-Effekt bei Klitschko. Der hat vorher halt auch nie einen geboxt, der wie der war und hat da halt einfach keine andere Antwort drauf gehabt.
Ihr Stil, aber ich meine, sie wusste eigentlich schon was. Das Schlimme ist ja, sie wusste, was auf sie zukommt. Natürlich war der erste Kampf nicht so, also nicht so deutlich. Da hat Cecilia Brekus viel besser noch ausgesehen. Das habe ich auch enger, da habe ich Jessica McCaskey halt einen knapperen Sieg, Punktsieg gegeben. So. Da hat sie aber auch schon gezeigt, dass sie aggressiv boxen kann. Aber diesmal hat sie halt wie eine Kampfmaschine noch viel mehr überrascht, aber ich weiß auch nicht, wie sie dachte, wie McCaskill boxen wird, weil das ist halt ihr Stil, sie boxt halt so. Und wenn du, ich meine, Cecilia Brekus hatte nicht mal eine gute Doppeldeckung. Wenn du siehst, du kriegst immer von rechts was, irgendwann musst du halt auch mal die Hände hochmachen und nicht immer weiter was kassieren. So. Also es war halt, die war halt völlig raus und wurde dann auch hart getroffen und war dann wahrscheinlich noch mehr raus. Am Ende habe ich es halt 99 zu 90 für Jessica McCaskill gepunktet und damit gehe ich ja auch so ungefähr in die Richtung von den Offiziellen. Die haben es 98-91, 99-90 und 100-89 gepunktet. Was die DAZN-Kommentatoren oder der DAZN-Kommentator nicht so richtig DAZN nachvollziehen. DAZN, ich entschuldige mich. Aber das früher dachte ich immer, das hieß DAZN.
Habe ich am Anfang aber auch gedacht.
Ja, du weißt ja kein Mensch, das ist DAZN. Woher soll man das wissen? Ja, wenn man es öfter hört, okay. Auf jeden Fall DAZN. Da hatten wir den original englischen Kommentar. Ich glaube, da gab es auch gar keinen deutschen. Ne? Diesmal haben sie sich gelassen, aber fand ich ganz gut. Aber ich muss sagen, die haben den Kampf total falsch eingeschätzt, weil irgendwie haben sie es dann darauf geschoben, ja, die Ringrichter in Texas, die wollen halt den Aggressor sehen und deswegen bekommt der Aggressor halt jede Runde quasi geschenkt. Aber es ist halt gar nicht so. Das war halt schon beim ersten Kampf so, dass Cecilia Brekus versucht hat, sich aufzuregen, weil es ja anscheinend für sie eine ungerechtfertigte Niederlage war. Und dann hat sie auch schon gesagt, ja, es lag ja an den amerikanischen Punktrichtern, so, die halt sie dann als Auswärtsboxerin nicht bevorzugen. Aber ehrlich gesagt, jeder normale Mensch hat den Kampf so gesehen, ob du jetzt aus Texas bist, aus Amerika. Cecilia Brekus wurde einfach vermöbelt und hat klar verloren. Und ich glaube, sie sollte sich da langsam Gedanken machen, dann doch ihre Karriere zu beenden. Natürlich ist sie immer noch auf hohem Niveau, aber ich meine, sie wurde, will sie jetzt noch mal gegen die boxen? So? Also sie ist halt besser so. Also sie ist ja auch 39 jetzt schon, Brekus. Also sie hat zwar gesagt, sie will noch weiter boxen und so, in einer anderen Gewichtsklasse, in einem anderen Gewichtslimit, eventuell noch mal gegen McCaskill, aber ich sehe jetzt nicht, wie sie die jetzt schlagen soll. Also wenn du zweimal so, gerade beim letzten Mal so stark verlierst, klar, dann sehe ich da ehrlich gesagt schwarz.
Vor allem andere Gewichtsklasse, was wäre da die Option? Die nächsthöhere Gewichtsklasse ist das Superweltergewicht und da läuft eine Clarissa Shields rum. Das könnte ungesund werden.
Ja, ich weiß gar nicht, welche Gewichtsklasse sie jetzt meinte. Sie meinte, ja, müsste ich nochmal nachgucken. Aber sie hat es irgendwie gesagt, aber ich glaube, das ändert wahrscheinlich vielleicht eher leichter oder so. Vielleicht denkst du dann, dass sie nicht mehr so harte Hände abkriegt. Ich weiß es nicht. Aber für McCaskill ist es jetzt einfach uninteressant. Das ist gegessen so. Jeder weiß, sie hat die jetzt zweimal besiegt und das war auch gerechtfertigt. Und für sie kommen jetzt eher andere Namen wie Katie Taylor, die unter ihr ist im Gewichtslimit, oder Clarissa Shields, die über ihr ist. Da müsste man gucken, ob man sich da vom Gewicht irgendwie einig werden kann. Das wären halt eher so die Megafights, die für sie interessant sein werden. Und sie will ja auch Geld verdienen. Und warum soll sie jetzt nochmal gegen Brekus boxen? Für mich ist jetzt alles klar. So. Also ich habe sie davor unterschätzt. Ich dachte, das ist ja, Brekus hat so eine krasse Erfahrung, die kann sich da viel besser jetzt auf sie einstellen. Aber eigentlich noch schlechter als beim ersten Mal. So. Keine Ahnung.
Willst du noch was zu dem Kampf von Estrada gegen González sagen? Sonst würde ich jetzt mich zur Vorschau übergehen.
Nee, auf jeden Fall will ich was über den Hauptkampf sagen. Das war ja der Hauptkampf, da muss man ja was zu sagen.
Okay, gut, ich frage nur, weil wir sind schon bei 25 Minuten.
Ja, ich beeile mich, da rede ich jetzt nicht so lang. Aber ja, wir haben immer Zeitdruck. Ja, auf jeden Fall sehr sehenswerter Kampf. Es war ja auch eine Doppelweltmeisterschaft. Roman González, Chocolatito, Roman, ja, und Francisco Estrada haben sich ja schon mal gegenübergestanden. Ich glaube, da hat Roman González genau verloren, 2012. Ich glaube, es war auch recht knapp nach Punkten. Und diesmal, ja, es war eine Schlacht. Also wer schönes Boxen sehen will, muss sich den Kampf auf jeden Fall angucken, weil er ziemlich eng war, teilweise ein bisschen schwer zu scoren. Estrada insgesamt der aktivere Boxer, González der effektivere Boxer, macht ein bisschen weniger, aber trifft dann präziser. Aber man kann nur sagen, das war so wie zwei Energiehasen, die ganze Zeit nur Schläge ausgetauscht haben. Das war wirklich extrem hohes Niveau. Manche Runden echt schwer zu werten, wo du dachtest, ja, die eine Minute andere, die andere zweite Minute hat wieder der Gegner und die dritte war ausgeglichen. Wem gibst du jetzt die Runde? So, also ich habe insgesamt zwei Runden unentschieden gepunktet, die dritte und die zwölfte, weil ich die ziemlich eng fand. Deswegen habe ich 114 für den Sieger Estrada gepunktet. Das Ergebnis war ja auch eine Split Decision. Einer hatte 115-113 für González und zwei haben Estrada vorgesehen, einmal vorne gesehen, einmal mit 117-111, einmal 115-113. 117-111 ist natürlich ein bisschen fragwürdig, ein bisschen zu weit Estrada vorne gesehen, aber wenn du die krassere Aktivität halt mehr bewertest, dann kann man vielleicht auf so ein Urteil rauskommen. Aber im Endeffekt war das ein sehr enger Kampf. Und ich denke, dass leicht für mich der Richtige gewonnen hat. Aber es hätte auch ein Unentschieden sein können. Also es war wirklich sehr eng, sehr hohes Niveau, technisch extrem, krasse, krasse Boxer, sehenswerter Kampf für alle.
Sehr schön. Dann kommen wir mal zur Vorschau.
Vorschau auf kommende Kämpfe.
Und da hätten wir im Angebot eine Veranstaltung, die auch auf DAZN läuft. die findet in Texas statt, in Fort Worth, in der Dickies Arena. Und da kämpfen im Weltergewicht Virgil Ortiz Jr. gegen Maurice Hooker um den vakanten WBO International-Titel im Weltergewicht. Ja, Weltergewicht ist eine gute Gewichtsklasse, da ist eigentlich immer eine Menge Qualität drin. Virgil Ortiz ist auf der Weltrangliste auf Platz 17, da kann man schon mal nichts sagen. Maurice Hooker ist Platz 13, also die liegen ungefähr auf gleichem Niveau. Interessant ist natürlich bei Maurice Hooker, ist ein Boxer, Größe 1,80 Meter, mit einer unheimlich hohen Reichweite von 2,3 Meter. Das ist ja für einen Mann der Größe schon wirklich sehr groß. Da kommt ja manch Schwergewichtler nicht mit. Von daher, das dürfte auf jeden Fall ein guter Kampf sein. Und man kann ihn auf The Zone sehen. Aus deutscher Sicht findet natürlich der interessanteste Kampf statt in Russland, in Moskau, in der... Das wird schwierig für mich. Kodinka Ice Palace. Dieser Kampf wird in den USA unter anderem auf ESPN übertragen. Was hier aber nicht steht, ist, dass der Mitteldeutsche Rundfunk diesen Kampf auch überträgt. Jedenfalls habe ich das gehört. Denn im Hauptkampf tritt Adam Deines vom SCS-Boxstall gegen Arthur Beterbiev an, um ihn herauszufordern, um die Weltmeisterschaft nach Version der WBC und der IBF. Also das ist für mich, also würde ich jetzt hier sagen, Adam Deines gegen Arthur Beterbiev, da würde ich eher sagen Mann gegen Maschine. Also für mich hat Beterbiev schon wirklich fast was Unhumanes. Der Typ ist wirklich brutal. Man kann es nicht einfach anders sagen, der Typ ist brutal. Der ist echt gut. Also Stand jetzt vor ein paar Jahren hätte ich ihn ja super gerne gegen Sergei Kovalev gesehen. Der ist jetzt allerdings leider schon zu durch, dass es mich jetzt noch interessieren würde. Aber Beterbiev, Das Schlimme ist, wie der Kampf ausgeht, kann ich mir denken, vorzeitig. Die Frage ist, wann wird es vorzeitig enden? Und da bin ich mir echt gerade etwas unsicher. Deines ist niemand, der jetzt irgendwie zum Verlieren kommt oder der aufgibt. Von daher könnte ich mir schon vorstellen, dass das, wenn, in den späten Runden, so Runde 10 durch einen TKO endet. Wie sieht da deine Einschätzung aus?
Ja, es kommt, also du hast schon recht, das ist natürlich eigentlich ein ungleiches Duell, muss man halt einfach so sagen. Beterbiev ist halt einfach ein K.O.-Monster, mehr kann man dazu nicht sagen. So, das ist halt einfach ein unglaublich harter Boxer so und eigentlich wünscht man da keinem gegen ihn im Ring zu stehen. Aber uns hat ja auch schon Enrico Kölling 2017 überrascht, dass er das da bis zur 12. Runde gegen Beterbiev überhaupt im Ring stehen konnte. Deswegen denke ich, das ist halt auch immer so eine Frage, wie Beterbiev drauf ist. Also ich würde es Adam Deines auch zutrauen, dass er da recht lange stehen bleiben kann, wenn Beterbiev das zulässt. Es kommt halt echt drauf an, ob er das schnell finishen will oder nicht. Also manchmal will man einfach auch ein bisschen länger über die Runden gehen, ein bisschen das Gefühl wieder bekommen. Ich meine, der hat jetzt auch sehr lange nicht geboxt, deswegen glaube ich nicht, dass der Kampf so schnell zu Ende sein wird. Sein letzter Kampf war irgendwie am 18.10.2019 gegen Vostek. Das ist schon lange her. Er braucht, glaube ich, schon so ein bisschen ein Ringgefühl, kann ich mir vorstellen, dass er da jetzt nicht ganz, ich glaube auch eher einen späten vorzeitigen Sieg von Beterbiev natürlich. Und ich hoffe, dass Deines da irgendwie sich so gut wie möglich präsentieren kann. Ist natürlich krasser Gegner. Adam Deines hat eine Niederlage gegen Van Longmeng erlitten.
Der ja eigentlich der Gegner sein sollte von Beterbiev, aber wegen den Einreisebestimmungen aufgrund von Covid ist das wohl nicht möglich.
Ja, der Chinese ist ja echt ein starker Boxer auch. Das war echt, das war echt ein guter Kampf, so sich anzusehen. Aber das wird jetzt nochmal ganz anderes Niveau so. Also das wird hart für ihn, aber hoffen wir. Wir wünschen ihm auf jeden Fall, dass er sich da so gut wie möglich präsentiert. Ich bin gespannt auf den Kampf.
Aus sportlich interessantester Sicht findet aber der Kampf, meines Erachtens, der beste Kampf am Samstag, dem 20. März in England, in London, in der Wembley Arena statt. Dort ist eine Veranstaltung von Matchroom Boxing, die unter anderem auch auf DAZN übertragen wird. dort kämpfen im Hauptkampf Lawrence O'Coley im Cruisergewicht gegen Krzysztof Glowacki um den vakanten WBO-Titel im Cruisergewicht. Das ist für mich, glaube ich, der interessanteste Kampf. Lawrence O'Coley, ein Cruisergewichtler, der von der Statur her auch irgendwann vielleicht mal ein Schwergewichtler werden kann mit 1,96. Aufstrebend, hat bisher alle seine 15 Kämpfe gewonnen. Und Krzysztof Glowacki ist ein, ich will es nicht sagen, altes Schlachtross, aber ein erfahrener Mann, der schon mal WBO-Weltmeister war. Vielen Kämpfern auch eine schwere Zeit besorgt hat, ist über die volle Distanz mit Oleksandr Usyk gegangen, gut, hat vorzeitig gegen Brides verloren, aber es war auch nicht so der sauberste Kampf, hat gegen Maxim Vlasov gewonnen, also der Mann kann schon was und natürlich, man darf es nicht vergessen, der berühmte Kampf 2015 in Newark in New Jersey, wo er vorzeitig Marco Hook besiegt hat, auch wenn er zurücklag, aber er hat gewonnen, er hat Steve Cunningham besiegt. Also der kann schon was und von daher denke ich, dürfte das ein echt guter Prüfstein werden für O'Coley, der bis jetzt noch kein Gegner dieser Qualität bisher im Rekord hat. Also die höchsten oder die besten Gegner waren dann Leute wie Matty Askin damals um den britischen Cruiser-Gewichtstitel. Von daher bin ich da echt gespannt, da der Kampf ja dann auch noch in England stattfindet, läuft ja auch noch zu einer humanen Zeit. Ähnlich dann auch wie der Kampf von Adam Deines gegen Beterbiev, der ja in Moskau stattfindet. Das heißt, vermutlich läuft er hier um den Dreh 20 Uhr, 20.15 Uhr. Schätze ich mal. Jedenfalls war das doch, glaube ich, auch damals bei Klitschko gegen Povetkin so. Der fand ja auch in Moskau statt, der Kampf. Ich glaube, der lief um 21 Uhr. Kann das sein?
Ja, ich weiß nicht mehr genau, welche Zeit es war. Auf jeden Fall war es noch eine normale Zeit für uns. Also wir mussten auf jeden Fall, glaube ich, nicht nachts aufstehen, was halt bei, ist halt bei den amerikanischen Veranstaltungen dann meistens so, ne?
Ja, das stimmt. Also manchmal finde ich das echt ätzend, dass du dann so nachts dann hängst, dann da total müde um 5 so.
Oh. 100 Kaffee.
Ja, so.
Oh. Nee, ich mag das.
Oh, noch ein Undercard-Kampf. Yay.
Ja, man nimmt die dann auch gar nicht so richtig wahr, wenn man so schon voll müde ist. Dann denkst du so nach dem 10. Undercard-Kampf, oh, kann jetzt nicht einfach mal der Hauptkampf kommen. Deswegen, ich mache das eigentlich auch, also früher habe ich das öfter gemacht. Jetzt mache ich das eigentlich nur noch für richtig krasse Kämpfe. Sowas wie Tyson Fury, Wilder, Joshua, irgendwelche richtigen Kämpfe, wo ich echt zeitnah aktuell das Ergebnis sehen will, aber so, ich mache das nicht mehr für alle Kämpfe, weil wenn du bis 4 Uhr da wach sein willst, mir nützt es dann auch nicht mehr so viel, weil wenn ich müde bin, kann ich die Kämpfe auch nicht so gut analysieren, als wenn ich komplett wach bin und ja, deswegen bevorzuge ich da auch eher so andere Uhrzeiten, aber für große Kämpfe kann man das schon machen.
Möchtest du noch was zum Okoli-Kampf sagen? Sonst würde ich nämlich überleiten zu den Nachrichten.
Lass uns weitermachen.
Die Box-Podcast Nachrichten.
Dann haben wir leider eine traurige Nachricht. Und zwar, Marvin Hagler ist im Alter von 66 Jahren gestorben. Die Nachricht, also wir nehmen ja heute am 14.03. auf, ist heute Morgen in den meisten Foren aufgetaucht. Er ist wohl gestern, den 13. gestorben und ja, ist traurig, also gerade mal 66 Jahre, das ist ja nicht wirklich was. Man hat wohl angegeben, dass er wohl Druck auf der Brust hatte und ist dann ins Krankenhaus eingeliefert worden. 4 Stunden später ist er gestorben. Ah, schade, vor allem wenn man überlegt, wir haben ja dieses Jahr noch extra eine Sonderfolge mit ihm gemacht, wo es um den Kampf zwischen ihm und Sugar Ray Leonard ging. Ein Kampf, den man sich unbedingt angucken sollte. Man kann sich auch unsere Folge noch dazu anhören. Mhm. Aber ja, mein 66 Jahre, finde ich, ist heute kein Alter.
Ja, das stimmt. Das ist viel zu früh so. Und ja, irgendwie hat seine Frau ja das als erstes mitgeteilt am Samstag, glaube ich, via die sozialen Medien, dass er gestorben ist. Und ja, Todesursache kennt man halt nicht, aber allen großen Boxfans ist der Name natürlich, ja, jeder hat von The Marvelous Marvin Hagler schon mal irgendeinen Kampf wahrscheinlich gesehen und es war halt echt ein krasser Boxer so. Und
wer das nicht getan hat, der sollte unbedingt ändern.
Genau, das kann man ja alles nachholen, das ist ja das Schöne. Manchmal sind so eine alten Kämpfe auf jeden Fall besser als das, was aktuell geboten wird, teilweise. Nicht jedes Wochenende ist das so, aber auf jeden Fall kann man sich da mehr von abgucken.
Ja, also auf jeden Fall so All-Time-Greats wie Marvin Hagler, Sugar Ray Leonard, die haben eine Menge Kämpfe in ihrem, ich nenne das jetzt mal Katalog, die man sich auf jeden Fall angucken kann. Das ist schon, wie der Eugen würde jetzt sagen, das ist lecker.
Ja.
Eine andere Nachricht.
Ja, nur noch was noch ganz Interessantes. Er hat über sein Leben mal gesagt, wenn man jemals einen kahlen Kopf aufschneidet, wird man darin einen großen Boxhandschuh finden. Das ist alles, was ich bin. Ja, das ist natürlich auch.
Das ist eine Aussage.
Ja.
Ich habe mal gehört, der hat wohl seine Glatze auch sehr akribisch gepflegt, glaube ich, mit Vaseline und Kokosbutter.
Ja, Kokosöl ist gut für die Haut, oder? Also,
wofür ist Kokos nicht gut, ne?
Ja, genau, einfach überall einschmieren. Ja.
Okay, andere Nachrichten, die haben wir bei Sky Sports gefunden. Joseph Parker verpflichtet Tyson's Fury-Trainer Andy Lee. Wir hatten ja letztens schon darüber gesprochen, dass Tyson. Joseph Parker sich von seinem langjährigen Trainer Kevin Barry getrennt hat. Und jetzt mit Andy Lee, der, wenn ich jetzt auch eigentlich richtig informiert, ein ehemaliger Trainer ist, richtig? Weil er ist doch jetzt eigentlich mit auf jeden Fall jemand aus dem Umfeld von Emmanuel Stewart. Ich weiß nicht gerade mal, Sugar Hill, doch, glaube ich, im Team drin. Andy Lee war doch, glaube ich, dann ein ehemaliger Trainer, oder?
Also so wie ich das gelesen habe, ich bin mir da jetzt auch gar nicht so richtig sicher, aber in der Meldung steht, dass er der aktuelle Trainer ist. Also sie schreiben ja nicht Ex-Coach, sondern da steht dass er mit dem aktuellen Coach von Tyson Fury trainiert. Vielleicht hat er einfach sein Team erweitert und noch Leute also sein Team einfach vergrößert. Ich denke, der hat bestimmt viele Leute in seinem Team, die da irgendwie für spezielle Sachen einfach verantwortlich sind.
Ne? Ich sehe gerade das Bild auf skysports.com, wo Andy Lee mit Sugar Hill Stewart in einem Bild stehen, wo Tyson Fury auch noch ist.
Genau.
Dann war ich falsch informiert.
Einfach ein großes Team, ne? Ist ja oft so. Du hast dann auch so Konditionstrainer, die sind dann auch nochmal extra und Conditioning-Trainer. Umso professioneller du bist, umso größer ist, glaube ich, dein Team. Und ja.
In Deutschland ist das so, da ist dein Trainer wahrscheinlich nicht nur dein Physiotherapeut und Ernährungsberater, sondern wahrscheinlich auch noch Manager und Steuerberater.
Ja, genau, hier ist es wahrscheinlich eher genau andersrum, aber klar, die verdienen natürlich auch viel mehr Geld so und sind leistungstechnisch dann natürlich auch nochmal eine ganz andere Liga, aber finde ich auf jeden Fall spannend, dass er jetzt, mal gucken, was er halt sich da abgucken kann, ne? Aber ich meine, wenn du mit Tyson Fury dann auch eher so in der Umgebung bist, da kannst du dir auf jeden Fall mehr abgucken als vorher. Und ich meine, er hat halt auch nicht geglänzt in seinem letzten Kampf. Natürlich liegt es jetzt nicht immer nur am Trainer, aber vielleicht hat er das schon vorher überlegt, dass er da irgendwas ändern möchte, muss. Und ich bin gespannt, wie sein nächster Kampf dann wird.
Also Luft nach oben ist. Ich gucke Parker immer eigentlich ganz gerne. Von daher bin ich gespannt. Kommen wir abschließend dann mal zu den Hörerfragen und Hörerkommentaren.
Zuhörer stellen Fragen. Und wir beantworten sie.
So, und da haben wir unter anderem vom René die Frage, habt ihr eigentlich die aktuelle Form von Marco Huck gesehen? Er hat ordentlich an Muskeln draufgepackt, aber auch an Fett. Könnt ihr mal diskutieren, wie ihr seine Zukunft seht? Ja, ich sehe, also die Zukunft ist für mich eigentlich schon abgeschlossen. Marco Huck hat seit Jahren nicht mehr geglänzt. Er hat seit der Niederlage gegen eben genannten Glowacki zwar ein paar Kämpfe gemacht gegen machbare Gegner, ist gegen Mairis Brides vorgeführt worden. Ich sage das so explizit, weil Mairis Brides eigentlich immer nur die drei gleichen Kombinationen geschlagen hat und das einfach 12 Runden lang durch, ohne sich in irgendeiner Form zu verausgaben. Er ist gegen Usyk untergegangen. Gut, das ist jetzt keine Schande.
Ich meine, ja, auch nicht gegen Brides eigentlich, das ist auch Weltklasse. Nee. Also muss man schon sagen, das ist ein Weltklasse-Gegner.
Ja, natürlich, das ist richtig. Aber Brides hat ja eigentlich nicht wirklich das raushängen lassen. Er hat einfach nur so drei Kombinationen gemacht. Und das hat er einfach den ganzen Kampf durchgezogen. Ja. Und das hat einfach funktioniert.
Es war es war eine sehr seichte Form von Brides Können, so was er da präsentiert in dem Kampf gegen Huck.
Ja, also das fand ich schon beeindruckend.
Aber ich kann ja nochmal das Foto beschreiben, weil er hat ja auch nach der Form gefragt, einfach nochmal kurz. Zuletzt gab es halt ein Foto, glaube ich, vom 12. März von Marco Huck und da sieht er halt, da ist er, glaube ich, ja, da, man, er ist natürlich, er hat ein T-Shirt an den Jeans und so, aber das T-Shirt ist recht eng und man sieht halt, dass er ziemlich, wie soll ich sagen, muskulös, pumpermäßig, würde man sagen, ja, also er hat auf jeden Fall Muckis so draufgepackt und ist ein bisschen breiter geworden, sagen wir mal so. Nur damit man das vielleicht für die einordnen kann, die das jetzt noch nicht so mitgekriegt haben.
Gucken wir mal, ob wir es vielleicht bei unserem YouTube-Video einfügen, wenn das rechte technisch kein Problem ist. Aber wenn nicht, habt bitte Nachsicht mit uns. Aber um auf die Frage jetzt einzugehen, wie seht ihr seine Zukunft? Er ist zwar noch nicht alt, aber er hat sehr viele Meilen auf dem Tacho. Er hat früher von seiner Explosivität gelebt, die schon in Cruisergewichtszeit oder zum Ende im Cruisergewicht schon nicht mehr dann da war. Die zwei Kämpfe, die er jetzt im Schwergewicht gemacht hat, oder die drei Kämpfe besser gesagt, die waren mehr als nichts aussagend. Deswegen bin ich da sehr verhalten, was ich für seine Zukunft sehe, weil was mag der jetzt bitte mit einem Kampf gegen einen Saglam und gegen den Lewandowski, was mag der A damit verdient haben? Der Kampf gegen Joyce hat nicht stattgefunden, obwohl er ihn ersteigert hat, wo ich ihn gnadenlos hinten gesehen hätte, by the way. Ich glaube einfach nicht mehr, dass jetzt der Boxer Marco Huck noch in der Zukunft im Schwergewicht ein Faktor sein wird. Formulieren wir es einfach mal so.
Ja, er ist 36, klar, das Alter ist auf jeden Fall noch, eigentlich ist er noch recht gut, so gerade auch im Schwergewicht, ne? Er könnte da schon noch einige Jahre boxen, aber man muss halt auch sagen, gerade wenn man so von seiner Explosivität lebt und dann so ein bisschen sich pumpermäßig in die Bodybuilder-Richtung entwickelt, dann wird man halt auch nicht schneller so. Ist halt so, muss man so sagen. Man kann vielleicht dann Punching-Power drauflegen und so. Aber ist halt meistens nicht so gut, wenn Boxer zu sehr wie Bodybuilder aussehen. Es gibt halt so eine Grenze so. Und halt klar, okay, Joshua und so, Klitschko-san auch. Aber trotzdem, irgendwann gibt es halt so eine Grenze, wo es halt nicht mal förderlich ist, wenn man zu viel Muskeln draufpackt, sagen wir so. Und es kommt auch immer auf den Stil so drauf an.
Richtig.
Aber bei Marco Huck spielen einfach ganz andere Faktoren noch eine Rolle, weil man weiß einfach, dass er sehr oft sein Trainerteam gewechselt hat, dass er keinen festen Trainer immer hat. Dann hat er schon sehr viele Trainer verschlissen dann. Jihad Ali Khan, ich glaube Mittermeier. Dann, jetzt weiß man gar nicht genau, bei wem er da trainiert genau. So, man sieht zwar Bilder, aber man weiß nicht, wer da jetzt genau der Trainer ist. Zumindest kenne ich den jetzt nicht. Und er wechselt halt sehr oft sein Trainerteam, man hat so das Gefühl, dass er eigentlich nach Uli Wegner nie wieder einen richtigen Trainer hatte, der ihn richtig anleiten konnte und auch richtig, mal Feuer unterm Arsch gemacht hat. Wie soll ich das so sagen? Ich glaube, der braucht einen Trainer, den er respektiert und wo er auch die Ansagen respektiert. Und genau, dann hat er noch Warol, Vicky Luklu, muss ich jetzt nochmal gucken, wie der Nachname war.
Du meinst den Fitnesstrainer, den er
hatte,
ne?
Ja, genau, den hat er ja auch noch mal, der hat ja alles dann nicht mehr irgendwann gehabt. Und ich meine, es sieht nicht so aus, er hat sich eigentlich nach dem Usyk-Kampf nie wieder, glaube ich, richtig vorbereitet. Auf jeden Fall nicht mit einem professionellen Team, er macht alles so für sich selbst. Auch ich höre das, man hört so manche Sachen auch von Leuten, die das so beobachten, sagen wir mal so. Sein Training auch.
Und man hört Dinge.
Ja, genau, in Berlin hört man halt Dinge und die sagen halt auch, der trainiert halt nicht mehr richtig, wurde mir zuletzt gesagt. Und so sieht es halt auch aus. Der macht zwar vielleicht dann Handeltraining und so, aber wenn du keinen richtigen Boxtrainer hast und die vielleicht auch nicht respektierst, wenn die genauso alt sind wie du oder auch wenn sie älter sind, dann nicht auf sie hörst, weil du dein eigenes Ding machst und schon so erfolgreich warst, dann ist er einfach satt und dann wird er auch nicht mehr viel kommen. Auch wenn ich es ihm nicht wünsche so. Ich würde mir wünschen, dass er nochmal einen coolen Fight so macht. Aber dafür muss er einfach. Ich meine, nach Usyk kam nichts mehr und Usyk war 2017 her, muss man sagen. Da Saklam, Dennis Lewandowski war wirklich die größte Höhe, die man überhaupt. Also, das, was soll man da?
Die Fallhöhe ist da, willst du sagen?
Ja, genau. Also, Usyk und dann Dennis Lewandowski sagt alles. Also auch über das, wie man sich selbst einschätzt und wie viel Geld man ausgeben will für seine Vorbereitung, für seine Veranstaltung, für deine Gegner, wie viel Selbstvertrauen du hast, dass du sie schlägst. Und ich meine, Dennis Lewandowski ist auch stehen geblieben. Okay, der wiegt da auch nicht wenig, ne? Der ist auch schwer umzuhauen, der fällt nie so schnell um. Aber trotzdem, auch das in Amerika. Und also da kam wirklich nichts mehr so. Ich weiß auch nicht, ich glaube, er könnte auf jeden Fall noch was rausholen, aber da müsste er ganz anders an sich arbeiten. Und ich weiß nicht, welcher Trainer das bei ihm noch schafft. Ich meine, wenn du einmal da Erfolg hattest, der hat auch die besten Zeiten in Deutschland miterlebt, wo er noch gut bezahlt wurde, wo er Aufmerksamkeit gekriegt hat mit Arthur Abrams. Ist der einer der wenigen, den man auch noch so kennt. Auch Leute, die nicht so viel Boxen geguckt haben. Er ist halt quasi noch verwöhnt. Und so wie das Boxen halt jetzt so downgegradet wurde in Deutschland, sieht er dann, glaube ich, nicht mehr so viel Sinn, da jetzt so viel zu investieren, weil er weiß, dass er gerade im Schwergewicht da gar nicht mit der Weltspitze mithalten kann, weil sonst würde er nicht einen Dennis Lewandowski boxen. Also es kann mir, stellt euch mal vor, morgen sagt Anthony Joshua, das heißt, ja übrigens, im nächsten Kampf boxe ich gegen Dennis Lewandowski. Ich meine, sowas geht einfach nicht so. Das sagt schon alles. Nichts gegen Dennis Lewandowski, aber ich meine, der ist einfach nicht in Shape. So.
Und technisch auch einfach nicht in der Lage, vorne mitzuhalten.
Ja, genau.
Das kommt noch hinzu.
Ich meine, man sucht sich auch schon seine Gegner mit Absicht so aus. Und gerade wenn er sein eigener Manager ist, dann muss er sich dafür kritisieren lassen. Weil er hat sich den ausgesucht, ne? Und das ist halt so, ja.
Wir haben noch eine Frage reinbekommen vom Islam. Der fragt, oder schreibt erstmal: Hallo, liebe Box-Podcast. Als erstes, ihr macht eure Arbeit super toll. Ich freue mich immer wieder, eure Sendung zu hören und das während der Arbeit. Oh, finde ich auch schön, dass du das während der Arbeit hören kannst. Meine Fragen: Wer würde in der Prime des deutschen Schwergewichts gewinnen? Axel Schulz oder Luan Krasnitschi? Beide in ihren besten Zeiten. Schwierig. Ich meine, zwischen beiden liegen grob 10 Jahre. Aber Krasniqi war schon gut. Schulz war auch gut, aber ich finde, Schulz hat halt sehr schnell seinen Zenit halt auch erreicht, beziehungsweise auch sehr schnell überschritten. Nach dem Formenkampf war der nie wieder so gut wie vorher gewesen. Und auch da waren schon Niederlagen dabei. Ich würde mich, glaube ich, hauchdünn auf Krasniqi festlegen. Also in beiden besten Zeiten würde ich mich auf Krasniqi festlegen. Wie sieht's bei dir aus, Amira?
Ja, ich finde es auch. Ist auf jeden Fall eine sehr spannende Frage. Ich denke auch, dass es wird bestimmt ein engerer Kampf, gerade wenn beide jetzt in ihrer Prime sind, aber irgendwie würde ich auch leicht zu Krasniqi tendieren, weil ich doch denke, dass der irgendwie, der war echt gut so, also gerade so seine Kämpfe und so, der war technisch gut so, der, also ich weiß nicht, ich glaube, Axel Schulz hätte da echt ja, Probleme gehabt mit Krasniqi, aber ich glaube, es wäre trotzdem enger Kampf geworden. Also es wäre nicht so deutlich. Es wäre schon ein engerer Punktsieg oder so. Mhm. Also so ganz klar nicht. Aber ich würde auch leicht zu Krasniqi tendieren.
Und er fragte, und hätte Marco Huck eine Chance gegen Mahmoud Shah? Bitte antwortet in der nächsten Folge, wenn ihr Lust habt. Ja, wir haben Lust. Wir sind ja schon quasi halbwegs drauf eingegangen. Also für mich ist Marco Huck im Boxen kein Faktor mehr.
Ja, aber
Mahmoud Shah hat jetzt seit über 4 Jahren nicht mehr geboxt oder fast 4 Jahren nicht mehr geboxt. Oder rechne ich gerade falsch? Nein, fast 4 Jahre. Streng genommen ist er für mich auch kein Faktor mehr.
Aber wenn beide Faktorlosen gegeneinander boxen würden.
Ja, wird daraus ein Faktor. Nee, aber die Frage ist halt, wer würde jetzt da gewinnen? Ich kann es eigentlich gerade gar nicht wirklich beantworten, weil Huck ist ein hochgefutterter Cruisergewichtler. Char ist physisch ein Schwergewichtler. Aber ich weiß halt auch nicht mehr, was kann Char wirklich noch leisten, wenn er 3,5 Jahre nicht mehr im Ring war. Andererseits weiß ich nicht, wie weit Huck das machen kann. Deswegen, so ungern ich das auch tue, ich kann mich da echt gerade nicht entscheiden.
Okay, aktuell ist es natürlich schwer, die Frage zu beantworten. Aber sagen wir mal so, ich denke, bei beiden ist recht klar, dass die ihre beste Zeit hinter sich haben. Und wie würdest du es dann sehen? Dann würde natürlich ein Cruisergewicht dagegen Manuel Char boxen. Ne? Also das wäre halt dann, weil die beste Zeit.
Ja, aber andererseits überlegt, wie war die Leistung von Huck gegen Povetkin gewesen? Das ist jetzt grob 10 Jahre her. Ich meine, 2012 war das. Oder? Wo der Huck gegen Povetkin geboxt hat. Ja. Der Kampf war gut. Da war der Huck aber auch noch spritzig gewesen. Da war der noch schneller gewesen.
Ja, wenn du jetzt den
Huck. Da hatte der Mumm gehabt.
Den Huck gegen Char, dann würdest du wahrscheinlich auch mit Huck gehen, ne?
Da wäre ich 100%ig mit Huck gegangen.
Ja. Also in der Prime würde ich auch auf jeden Fall mit Huck gehen, weil er einfach explosiver wirklich ist. Und mit seinen Attacken und so, das hat er da noch drauf. Und ich denke, würde er auch einfach über seine Aktivität gewinnen. Selbst wenn er ihn nicht ausnocken muss, glaube ich auch nicht unbedingt, muss er nicht unbedingt, aber er würde einfach viel der aktivere Boxer sein und mehr machen und sich dadurch einfach die Runden sichern. Aber in der heutigen Zeit, das zu sagen, ist es echt, echt schwer, weil man so ein bisschen, sagen wir mal so, weil man einfach Mahmoud Shah nicht einschätzen kann. Das ist, glaube ich, das Schwerste. Ich denke, dass Marco Huck sich schon, wenn er wollte, auf einen größeren Kampf schon sehr besser vorbereiten könnte. Aber bei Shah ist halt so, wir haben ihn das letzte Mal 2017 gegen Alexander Ustinov gesehen.
Der auch schon alt war.
Genau, der auch schon älter war. Und seitdem halt nicht mehr. Und im Endeffekt weiß keiner, was bei Char los ist. Ich meine, der hatte ja auch schon einige gesundheitliche Probleme, ne? So, glaube ich, auch mit der Hüfte und so. Und
2 künstliche Hüftgelenke.
Genau, also das wird ja auch alles nicht so spurlos an ihm vorbeigegangen sein. Und wie der sich jetzt wirklich im Ring präsentieren würde, also das ist, ich glaube, nicht dass es unbedingt eine bessere Form sein muss als gegen Alexander Ustinov. Also er ist ja halt auch älter geworden, das darf man halt auch nicht vergessen. Deswegen sagen wir mal so, die Anzeichen würden leicht in Marco Hucks Richtung auch gehen, glaube ich, als in Richtung von Char, weil der einfach so lange draußen war. Er hat ja noch nicht mal einen Dennis Lewandowski geboxt, muss man da sagen.
Ja, wär doch mal was. Kommen wir abschließend noch zu einem Kommentar, den wir bei YouTube gekriegt haben von Sam Langford. Ein schöner Name, wie ich finde.
Ja.
Wäre mal geil, wenn ihr eure Meinung zu den Oldschool-Kämpfern wie Jack Johnson, Sam Langford, Jack Dempsey, Henry Armstrong etc. sagen könntet. Wenn euch Namen wie Tom Molyneux, Bill Richmond, Sullivan, Fitzsimmons was sagen, dann wäre auch da ein Talk zu wünschen. Finde euren Podcast super interessant und höre euch immer beim Joggen oder beim Sandsacktraining. Erstens, Sam Langford, der wohl erfolgreichste und beste Boxer aller Zeiten, der nie um eine Weltmeisterschaft geboxt hat. Ja, da komme ich jetzt mit Supergeek-Wissen. Also, wir hören dich. Da triffst du gerade bei mir auch auf total offene Türen, weil ich bin großer Fan der ganz alten Recken, wie zum Beispiel Jack Johnson, erster Weltmeister im Schwergewicht, beziehungsweise erste schwarze Weltmeister im Schwergewicht oder auch Leute wie Jack Dempsey. Also die ganzen alten Schwergewichtler über Joe Louis, Max Schmeling, Max Beer, Rocky Marciano. Also da bin ich, für sowas bin ich immer zu haben. Und wenn sich das mal ergeben sollte, und ich denke, das wird in den nächsten Monaten hier und da mal vorkommen, da werden wir auf jeden Fall auch mal dazu eine Folge machen. Und überhaupt würde mich mal interessieren, wie bei unseren Hörern immer der Fall, wir reden ja eigentlich in erster Linie über aktuelle Sachen im Boxen, wie Ali Demiseren gegen Nikola. Aber wie würdet ihr das finden, wenn wir mal wirklich so über die alten Recken sprechen, wie Jack Johnson oder Rocky Marciano oder Sonny Liston? Die Liste ist lang. Oder auch vielleicht halbwegs alte Recken, wie zum Beispiel der Mann mit den steinernen Händen, Roberto Duran oder, ja, wie wir schon mal gemacht hatten mit Sugar Ray Leonard gegen Marvin Hagler, dass wir mal so einen Kampf besprechen. Wie würde so euch sowas gefallen? Schreibt uns das in die Kommentare, schreibt uns Nachrichten. Was auch gerade ein guter Punkt ist, um zu sagen, das war's für heute. Schreibt uns. Wir lesen alles durch. Hast du noch irgendwas zu sagen, Samira?
Ja, nur, dass wir uns sehr über Abos bei YouTube freuen würden, weil es sehr hilft, um zu wachsen. Auch über Kommentare und natürlich auch Likes. Und wenn ihr uns total scheiße findet, könnt ihr auch einen Daumen nach unten machen. Wir können damit leben.
Du, ich nicht. Ich weine dann.
Auf jeden Fall wäre eine Reaktion von euch echt cool. Und wir brauchen ja irgendwie mal ein bisschen mehr Abos. Und es wäre echt cool, wenn ihr einfach ein Abo da lasst, weil wir sind sonst ganz traurig.
Ja, also das Wetter ist gerade schlecht, es regnet. Das ist meiner Gefühlslage echt nicht förderlich. Also, denkt dran. Damit sind wir auch am Ende unserer aktuellen Folge angekommen. Wenn ihr Fragen oder Anregungen habt, schreibt sie uns in die Kommentare oder schreibt uns eine Nachricht. Bis dahin, haut rein, bleibt gesund, macht es gut. Tschüss.
Ciao.
The one and only Box Podcast. New episodes every week. Follow us on Facebook, Instagram, YouTube, iTunes Music and Spotify. Box Podcast.de